Einstieg in die Predigt gibt es ein Interview. Mögt ihr Interviews? Wir wollen ja von Gottes Wundern reden. Es geht eigentlich darum, die draußen zu erzählen, aber ab und zu müssen wir hier auch mal drüber reden. Und darum habe ich heute einen Teil meiner Predigtzeit, mal gucken wie viel, rausgeschnitten. Und ich freue mich riesig, dass die liebe Anna Terboven jetzt gleich nochmal auf die Bühne kommen darf. Genau. Das bei den Luftballons, das passt wunderbar. Hast du ein Mikrofon? Nee, du bekommst dann dieses. Hat sogar ein Schild mitgebracht. Ja, also ihr fühlt euch nicht ignoriert, ne? Da linke Seite. Ich habe euch ganz lieb. Und ich weiß, ihr seid da. Ja, die Anna, die kenne ich schon ganz lange. Und wenn ich mich richtig erinnere, sogar aus einer Zeit, wo du noch kleiner warst als ich.
Tatsächlich.
Betonung, das gab's mal. Richtig. Du bist tatsächlich mit deinen Eltern als Teenie dann im CCLM irgendwie eingetroffen, hast hier wunderbare Dinge erlebt, zum Beispiel deinen lieben Ehemann kennengelernt. Gemeinde ist ein guter Ort, um Partnerschaften zu knüpfen, by the way. Ihr habt 2013 hier geheiratet, viele von uns waren dabei. Und heute erzählst du uns eine Geschichte, einen Heilungsbericht, was du mit Gott erlebt hast. Und weil es ein bisschen länger ist, habe ich beschlossen, einstimmig, das machen wir mal so als Interview und du hast dem zugestimmt. Ja, die Geschichte, die du heute zur Ehre Gottes erzählst, hat vor ungefähr 3 Jahren begonnen und ich lade dich ein, uns zu erzählen, was ist denn damals passiert?
Genau. Also ich habe mir das alles ein bisschen aufgeschrieben, weil 3 Jahre ein bisschen chronologisch, dass ich jetzt hier nicht so arg durcheinander erzähle. Genau, es ging los im Oktober, genau vor 3 Jahren. Dass ich zum Arzt gegangen bin, weil ich Haarausfall hatte. Und das war nicht das erste Mal und ich wollte meine Eisenwerte checken lassen, genau, weil das sonst immer der Grund gewesen war. Die Eisenwerte waren aber in Ordnung und dann wurde ich weitergeschickt zum Schilddrüsencheck, weil das wohl der zweite Grund ist, der so für Haarausfall zuständig sein kann. Genau, dann war ich beim Nuklearmediziner, der eben mit die Schilddrüse untersucht hat und dabei wurde mir dann die Diagnose gestellt, Morbus Basedow. Morbus Basedow ist eine Erkrankung in der Schilddrüse, wo der Körper anfängt, gegen die eigenen Zellen in der Schilddrüse zu arbeiten, was dazu führt, dass die Schilddrüse extremst, extremst überfunktioniert. Also eine übermäßige Überproduktion. Genau. Und der Arzt meinte, dass das sehr gefährlich wäre, würde ich einen Unfall bauen und würde Jod gespritzt kriegen für dieses, wie heißt das denn? Egal. Auf jeden Fall wäre es super gefährlich und man müsste schnell etwas tun. So. Und dann meinte er, er würde jetzt einen Bluttest machen, um auszuschließen, dass ich nicht schwanger bin. Der Bluttest, das Ergebnis kam, genau weil ich nämlich strahlende Medikamente kriegen sollte. Und das geht natürlich nicht, wenn ich schwanger bin. Genau, das Ergebnis des Bluttests war, dass ich nicht schwanger war. Aber wir hatten ja zu dem Zeitpunkt versucht, schwanger zu werden. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde keine Medikamente nehmen, bis ich nicht meine Periode habe. Weil ich gesagt, ich bin nicht sicher und ich werde das nicht machen. Genau, und wie sich herausstellte, war ich schwanger. Und wie sich später herausstellte, mit Zwillingen. So, der Teufel wollte zu dem Zeitpunkt schon 2 gesunde Leben zerstören. Genau, und als dann klar war, dass ich schwanger bin, wurden mir halt nicht strahlende Medikamente verschrieben und ja. Dann ging das erstmal weiter.
Super. Ich finde, an dieser Entscheidung, an diesem Step dieser Geschichte ist etwas, was wir lernen können. Zum einen hat Anna sich nicht einschüchtern lassen von dieser Diagnose, Morbus Basedow, tralala. Und dann geht man ja gerne, ne, hallo, ich auch, ins Internet und guckt dann nochmal. Und das, was man dann liest, tut gar nicht gut. Sie war auch entschieden, obwohl zunächst unklar ist, schwanger, nicht schwanger, ich gehe auf Nummer sicher, ich gehe lieber ein Risiko für mich ein, als für möglicherweise ein ungeborenes Kind, das ich in mir trage. Und gleichzeitig hast du aber auch medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Du hast es nicht verteufelt, sondern du hast gesagt, okay, nicht strahlende Medikamente, ich lasse das kontrollieren, ich lasse gucken. Das ist eine sehr gesunde, weise Mischung, mit so einer Herausforderung umzugehen. Nur mal so als Randbemerkung an der Stelle. Und ich fand das super mutig und super weise von dir. Und lade dich ein, den nächsten Schritt zu erzählen. Wie ging es danach weiter?
Genau, danach ging es weiter, nachdem ich dann die Medikamente genommen hatte und dann zum Hausarzt bin, um dann den nächsten die nächste Kontrolle machen zu lassen. Hat dann mein Hausarzt die Diagnose geändert. Ich hatte dann plötzlich nicht mehr Morbus Basedow, also eine extreme Überfunktion, sondern ich hatte Hashimoto Thyreoiditis. Genau.
Das ist kein Sushi oder so, nee.
Leider nicht. Was eine Entzündung in der Schilddrüse ist, die meistens zur Zerstörung der Schilddrüse führt und somit zu einer extremen Unterfunktion. Genau. Und dann habe ich mich im Internet ein bisschen reingelesen und habe so zwei Verlaufsformen gefunden, wobei die klassische Form ist, dass die Schilddrüse sich vergrößert und dabei an Funktion einbüßt und die andere ist, dass Schilddrüsengewebe zerstört wird und das Organ verkümmert. So, die Prognose für beides ist, war dann, und das ist jetzt ein Zitat, der Krankheitsverlauf bei Hashimoto-Thyreoiditis lässt sich nicht vorhersagen. Nur selten bildet sich die Krankheit spontan zurück. Die durch die chronische Entzündung bedingte Zerstörung von Schilddrüsengewebe lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die Schilddrüsenunterfunktion, die sich im Zuge der Hashimoto-Thyreoiditis entwickelt, erfordert meist eine lebenslange Einnahme von Schilddrüsenhormonen.
Das klingt nach einem ziemlich herausfordernden Moment, wo du Entscheidungen wieder treffen musstest, wie gehe ich denn jetzt damit um? Welche Symptome oder Hinweise haben denn die Ärzte dazu gebracht, diese Diagnose radikal zu ändern oder überhaupt zu stellen? Hashimoto, den Rest spare ich mir jetzt mal.
Genau, also ich selbst hatte eigentlich nie wirklich Symptome, die ich irgendwie wahrgenommen hätte, außer dass meine Mama mal am Anfang meinte, meine Schilddrüse wäre irgendwie ein bisschen dicker wie normal. Aber ansonsten ging es mir immer gut. Ich hatte nie irgendwelche Beschwerden, weder bei Morbus Basedow, wo es heißt, man hätte Herzrasen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Gereiztheit. Mein Mann würde vielleicht was anderes sagen, aber ich war nicht gereizt. noch bei Hashimoto, Antriebslosigkeit, niedriger Puls, Gewichtszunahme, all das hatte ich nicht, nie. Und einzig die Blutwerte haben den Hausarzt dazu schließen lassen, dass ich eben diese Unterfunktion hätte, plus den Ultraschall, wo man eben die Antikörper wohl sieht, die eben diese Entzündung zeigen.
Du hast es eben schon angedeutet, aber ich glaube, die Leute brauchen, um das richtig zu begreifen, was das bedeutet hätte, noch die Info. Es gab ja eine üble Aussage im Zusammenhang mit einer möglichen Schwangerschaft. Was hat man dir damals gesagt?
Genau, als ich noch bei dem Nuklearmediziner war, hat der mir gesagt, als dann das Ergebnis da war, dass ich Morbus Basedow hätte, hat er gesagt, das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, wäre schwanger zu sein. Weil die Gefahr von Fehlbildungen beim Baby sehr, sehr hoch wären und auch die Gefahr einer Fehlgeburt sehr, sehr hoch wäre. Genau. Und so an die Gefahr einer Fehlgeburt glaubte ich nicht so wirklich, aber an dem Tag bin ich trotzdem ja sehr zwiegespalten nach Hause. Und ich habe an dem Tag meine Bibellese nicht mehr beendet, aus, keine Ahnung, Zeitgründen, ich weiß nicht mehr, aber hätte ich sie an dem Tag noch beendet, hätte ich eine Bibelstelle von Gott bekommen, die mich so tiefen entspannt hat, die ich dann eben erst am nächsten Tag bekommen habe. Und das war Jesaja 65, Vers 23, wo es heißt, sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihm.
Amen. Wohl dem, der regelmäßig Bibel liest. Ne? Also das ist ein sehr, sehr krasses Beispiel für ein fantastisches Reden Gottes. Das muss ein totales Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Arzt, Bibel, verschiedene Sachen im Raum. Und jetzt mal ganz ehrlich, ein offenes Wort für uns alle. War dein Glaube angefochten in dieser Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also weil für mich war ja immer noch nicht, die Gefahr einer Fehlgeburt war für mich damit vorbei. Also für mich, ich hab da wirklich Glauben für gehabt, dass eine Fehlgeburt nicht drin war, selbst als ich noch nicht mal wusste, dass es Zwillinge waren. Aber die Tatsache, dass Fehlbildungen geschehen könnten, Behinderungen beim ungeborenen Kind, da hatte ich wirklich Schiss, weil da habe ich keine Bibelstelle zu gefunden. Da findet man an Bibelstellen so, Gott wird aus allem Mist Dünger machen oder so Dinge. Und das war so, es war mir nicht genug. So, da hatte ich halt wirklich noch ziemlich Schiss. Bis ich dann mit meiner Frauenärztin gesprochen habe und die dann sagte, zu dem Zeitpunkt, als ich diese krasse Überfunktion hatte, war das Kind noch gar nicht angedockt an meinem Organismus. So konnte überhaupt noch gar nichts mit dem Kind passieren. Und dann war ich wirklich ja, war ich da auch wieder tiefenentspannt. Und glaube angefochten, ja, auf jeden Fall. Gedanken sind ultraschnell. Man muss sich halt immer wieder entscheiden, wem man mehr glaubt. Gott und seiner Wahrheit oder den Tatsachen, die einfach gerade Fakt sind. Ja, ich persönlich glaube mittlerweile, dass mein Körper sich einfach nur auf den erhöhten Jodbedarf vorbereitet hat, der einfach mit der Schwangerschaft mit Zwillingen einfach nochmal höher ist und meine Schilddrüse einfach auf Hochtouren lief und nie wirklich Morbus Basedow existiert hat. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zum falschen Zeitpunkt zum Arzt gegangen.
Okay, an diesem Timing arbeiten wir dann noch gemeinsam, liebe Anna. Aber es ging ja weiter. Erzähl uns doch gerade weiter den nächsten Schritt deiner Reise.
Genau, daraufhin folgten dann weitere Kontrollen in regelmäßigen Abständen. Meine Schilddrüsenwerte waren ab da, waren immer gut bis super, obwohl ich nie wieder Medikamente genommen habe seitdem. Nur die Entzündung in der Schilddrüse, die war immer noch sichtbar. Und der Arzt meinte, das sieht man noch lange, dieser Antikörper, dass da mal was war. So. Genau, dann wurde die Kontrolle auf vierteljährlich, wurde ausgeweitet, weil der Arzt meinte, man müsse nur noch beobachten, wie die Schilddrüse aus dieser Entzündung herausgeht. Und wenn man an das denkt, was das Internet, was ich da nachgelesen habe, ist halt meistens nicht gut. So meistens ist die Schilddrüse danach einfach nicht mehr fähig, voll zu arbeiten. Genau.
Ja, das war die Erwartung des Hausarztes. Der war nach wie vor sehr negativ. Hat er denn recht behalten? Was kam dann?
Also seine Ausdrucksweise war immer sehr, sehr vorsichtig. Er hat nie gesagt von wegen, das wird nie was werden oder das ist unmöglich. Aber seine Tendenz war immer sehr verhalten und eher, na, wir warten mal ab. Wir kontrollieren weiter und mal gucken, wie sich das dann noch so weiterentwickelt. Genau, mittlerweile waren es dann, als er das gesagt hat, waren es so 1,5 Jahre später nach der ersten Diagnose und meine Werte waren immer super, waren immer
Das ist richtig großartig und Gottes Worte trafen ein. Nicht die Prognosen der Ärzte, aber immer noch war die Geschichte nicht zu Ende. Nimm uns weiter in die nächste Phase mit, bitte.
Genau, ich war nämlich dann letzten Februar war ich zur nächsten Kontrolle und an sich war alles beim Alten. Einzig ein Wert in meinem Blut, ein TSH-Wert, das ist wohl irgendwas, was über dem Nasenbein sitzt, keine Ahnung, der war viel zu hoch. Und der Arzt hat mir dann erklärt, dass dieser Wert quasi anzeigt, dass die Schilddrüse im Begriff ist, seinen Dienst zu quittieren, auch wenn das im Blut noch gar nicht sonst feststellbar ist. Und der Wert, der normale Wert ist wohl 4 und meiner lag bei 8. Und da hat der Arzt dann wirklich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Besserung sehr gering sei. Mhm. Genau.
Ja, das war wieder widersprüchliche Geschichten. Erstmal schien der Sieg da zu sein. Jetzt kommt dieser doofe TSH-Wert. Rückschlag. Wie bist du denn an dieser Stelle? Das war jetzt letzten Februar, also vor 8 Monaten ungefähr. Wie bist du damit umgegangen und wie ging es dann weiter?
Also dadurch, dass ich einfach schon vorher so viel erlebt hatte, war ich relativ entspannt und ich habe, deswegen habe ich es mitgebracht, ein Schild in unserem Flur stehen, auf den ich mich sehr gestellt habe. Es ist nämlich der Satz, we have a God who delights in impossibilities. So, wir haben einen Gott, der sich an Unmöglichkeiten erfreut.
Amen.
Und ja, das war der Satz, auf den ich mich gestellt habe und ich habe auch sonst mit niemandem groß darüber gesprochen. Ich habe das Daniel zu Hause erzählt, aber ansonsten habe ich so gedacht, ich sollte das jetzt nicht groß mit anderen Leuten teilen und nicht groß um Gebet bitten, weil ich habe halt echt gedacht, das ist der Weg und das Thema ist durch. Und ich habe für mich gebetet und ja, das war für mich der Weg in dieser kleinen Geschichte. Genau, und dann war ich 2 Monate später, war ich wieder zur Blutuntersuchung, um den Wert wieder messen zu lassen. Und siehe da, mein TSH-Wert lag bei 3,9. Also absolut im Normalbereich. Ja.
Ehre sei Gott. Hammer, Hammer, Hammer. Viele Phasen, viel Grund, entmutigt zu sein. Eine tolle Lektion für uns alle, die wir lernen, im Glauben zu gehen. Letzte Frage, Anna. Was würdest du denn jetzt sagen? Jemand hört sich das hier an, guckt das Video und sagt, na ja, das ist alles Zufall, hat nichts mit Gott zu tun. Was würdest du dem entgegnen?
Also ich würde sagen, ja, es ist absolut Zufall. weil es mir alles von Gott zugefallen ist. Absolut. Allein die Tatsache, dass ich an dem Tag, wo es hieß, schwanger zu sein, ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, am nächsten Tag die Bibelstelle bekomme, dass meine Kinder nicht sterben werden. Mhm. Dass es genau in dem Augenblick kam und selbst eigentlich an dem Tag gekommen wäre, wenn ich mein Bibellese beendet hätte. Oder eben auch, dass alle negativen Prognosen, die die Ärzte gestellt haben, alle widerlegt wurden mit der nächsten Untersuchung, die kam. Das war mir einfach zu viel Zufall im üblichen Sinne.
Also es bräuchte größeren Glauben als Gott, einfach unendlich dankbar zu sein für das, was er getan hat. Wundervoll. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, oh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Predigen, oder? Seid ihr noch aufnahmefähig? Dann geht's gleich munter weiter. Habt ihr alle den Predigtitel gelesen? Wie heißt der denn? Na? Baue, ja? Deine Familie auf Fels. Danke, Ute, genau. Und dann gibt's ja noch so eine Alternative. Die Bibelstelle lesen wir gleich zusammen. Wer weiß, da gibt's diese Geschichte. Bau dein Haus auf Fels oder auf... Genau, ich habe mal so ein bisschen Vogelsand mitgebracht. Jetzt einfach nur mal, um uns, bevor die Präsentation startet, so ein Bild zu geben. Da will man sein Haus nicht wirklich drauf bauen. Oder? Nicht wirklich. Also das ist ein sehr bewegliches, instabiles Zeug. Und mein Ziel heute Morgen ist es, euch zu motivieren, euer Haus eben auf den Felsen zu bauen, beziehungsweise eure Familie. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin alleinstehend, ich habe gar keine Familie. Wahrscheinlich hast du schon Familie, vielleicht hast du noch Eltern, Geschwister, vielleicht nicht die klassische Familie. Mindestens aber, oder wahrscheinlich, hoffentlich hast du Freunde. Gibt ja diesen Spruch, Freunde sind die Familie, die man sich aussucht. Jeder lebt in einem Netzwerk von sozialen Beziehungen. Und dein Leben, dein Netzwerk, deine Beziehungen, dein ganzes Haus kannst du auf zwei Untergründen aufbauen. Eben in diesem Bild gesprochen, auf Felsen oder auf Sand. Die Anna hat sich bei ihrer Heilung für welchen Untergrund entschieden? Für den Felsen, genau. Wir waren ja in Israel, der Bernd und ich, vor kurzem. Ich habe so 2 oder 3 Bilder in die Präsentation eingebaut, die tatsächlich von Israel sind. Das ist das erste. Pastor in der Wüste. Die einzige Versuchung, die uns da begegnet ist, waren die Beduinenkinder, die fleißig Won Euro gesagt haben und versucht haben, ganz, ganz viele Sachen zu verkaufen. Ja, und dann hier nochmal ein Blick in die Wüste, habe ich euch dazu geschrieben, was wir alles gesehen haben. Es war schon cool, Bibel zum Anfassen. Da diese grünen Büsche, seht ihr die da so in dieser geschlängelten Linie da im Tal laufen? Da war der Bach Krit, wo Elia seine Begegnung hatte in seiner Depression, wo die Raben ihn gefüttert haben. Und da hinten auf irgendeinem dieser Berge, ich konnte es auf meinem Foto leider nicht mehr ausmachen, sind irgendwo Antennen gewesen. Und der Reiseleiter hat gesagt, das ist der Berg, wo Jesus in der Einsamkeit war und nach seiner Fastenzeit vom Teufel versucht wird. Direkt über dem Wort im, okay. Dieser Hügel ist es, okay, super, dankeschön. Einfach mal, um euch so ein Bild zu geben. Sand und Fels. Am Ende der Bergpredigt finden wir eine Zusammenfassung, eine Anwendung des Evangeliums. Wir finden verschiedene Bilder. Zum einen, bau dein Haus auf Felsen oder bau es auf Sand. Wir finden auch, dass Jesus das vergleicht mit 2 Pforten. Das lese ich uns gleich vor, die Bibelstelle, mit 2 Wegen, 2 Zielen. 2 Gruppen von Menschen, 2 Baumarten, 2 Fruchtsorten, 2 Gruppen von Menschen im Gericht und eben diesen 2 Bauherren. Deswegen habe ich den Bernd mir gebeten, dieses wunderschöne Liegehäuschen heute mitzubringen. Hat das schön gemacht. Gerd hat die Lichtlein eingeschaltet. Und vielleicht machst du es uns mal auf, wenn du da im Chat gleich fertig bist. Genau. Das ist also so dein Leben von außen und dein Leben von innen. Da gibt es ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Ganz viele verschiedene Lebensbereiche, die unseren Alltag, die unsere 60, 70, 80, 120 Jahre so füllen. Und Jesus rät uns ja in der Bergpredigt am Ende, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, auf dem die Menschen ins Verderben abgeführt werden. Und viele sind es, die durch dieses Tor gehen. Denn eng ist die Pforte und bedrängt der Weg, der hinführt zum Leben. Und wenige sind, die ihn finden. Das ist schon auch eine sehr traurige Schilderung. Aber wenn wir uns umschauen in der Gesellschaft, scheint es wahr zu sein, dass nicht viele diesen engen Weg gehen. Und dann kommt eben dieses Bild, auf das ich mich heute Morgen mit euch konzentrieren möchte. Das Bild vom Hausbau, dein Lebensbau. Wer diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte, und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelten, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Erster Gedanke: das Haus auf Sand oder der breite Weg. Was haben beide Bauherren, die ihr Häuschen gebaut haben, gemeinsam gehabt? Ja, den Traum von einem Haus. Sie haben beide die Worte gehört. Genau, das war die Schnittmenge. Und Das habe ich irgendwo weiter hinten. Ich habe dann mal gegoogelt. Ich gucke jetzt ängstlich in Marius Richtung, weil ich weiß, du bist Fachmann im Bau und Tiefbau. Ich habe da versucht, das kommt dann gleich. Kannst mich korrigieren. Also Tiefbau finde ich so persönlich nicht so super interessant. Aber die Häuser, die Menschen auf den Untergrund draufstellen, also Straßen und so, das nervt einen ja eher, wenn es da Baustellen gibt, oder? Da können wir in Geduld wachsen, ich weiß. In Umleitungen, Sperrungen da sind und so weiter. Aber Häuser, das ist schon interessant. Und das, was oben drauf war, auf Sand, hätte ja zum Beispiel auch so cool aussehen können wie dieses Häuschen. Kann eine richtige Villa sein, kann beeindruckend sein, kann in menschlichen Augen richtig, richtig cool sein. Aber Jesus sagt, das, was du nicht siehst, was unten drunter ist, ist viel wichtiger als das Traumschloss, was oben drauf sitzt. Jesus sagt, wer meine Worte hört, sie aber ignoriert, der baut sein Lebenshaus auf Sand. Das bedeutet, wir sind kurzfristig, wir denken kurzfristig, wir denken nicht an Konsequenzen unserer Entscheidungen. Wir sind vielleicht unversöhnlich, setzen keine Grenzen, lassen uns manipulieren, beugen uns dem Gruppenzwang. Im Umgang mit dem Körper gehen wir vielleicht Richtung Sucht, Sexualität, erlaubt es, was gefällt. Es geht um Lust und nicht Verantwortung. Der Körper triumphiert. Kaputte Beziehungen, vaterlose Kinder, Abtreibungen sind Teil des Spiels, was vielfach, was millionenfach gespielt wird da draußen. Und wenn du als junger Mensch auf Sexualität verzichtest, baust du schon deine Familie. Du baust in dem Moment, wo du dich entscheidest, Sexualität außerhalb der Ehe mit mir nicht, baust du ein stabiles Fundament für deine Familie. Und die Melli hat eben die Predigt kurz zusammengefasst, eben nicht auf die Gefühle zu hören, auf die Sehnsüchte, auf das, was wir uns alle wünschen. Wir haben einen Sexualtrieb bekommen, die meisten Menschen, außer die, die zur Ehelosigkeit berufen sind. Und das ist auch okay. Aber der Ort, um das zu leben, ist eben die Ehe, ist eine Bundesbeziehung, die wir schließen miteinander und vor Gott. Und du baust auf Felsen, du machst deinem künftigen Ehepartner das wertvollste Geschenk. Deine Unschuld. Welche Vorteile hat das? Du musst nie die Bilder aus dem Kopf kriegen, wenn ihr euch irgendwann begegnet nach der Hochzeit. Das Vergleichen mit dem, wie das mit dem oder mit der anderen vorher war. Du hast viele Dinge nicht, die du erstmal ablegen musst oder viele Bebus, entschuldige Thomas, kannst du dir dann sparen? Wenn du einfach diese Altlasten nicht mit hast. Du kannst auch neu durchstarten. Jesus wäscht auch die Tafel wieder sauber. Also es soll jetzt keine Entmutigung sein, wenn du an einem anderen Punkt in deinem Leben stehst. Aber wenn du noch jung bist und du hast dich da neu aufgehoben, ich möchte dir zurufen, mach weiter so. Das ist gut, das ist der beste Weg. Der stabilste Weg, der einfachste. Ja, ich habe so ein paar Begriffe gesammelt auf der Folie. Da ist das Ich, da sind die Gefühle, die Unabhängigkeit, will nicht warten. Was bringt mir das? Soziale Anerkennung, das machen doch alle. Das ist Haus auf Sand Mentalität. Und ja, denkst du, mir geht's doch gut. Läuft. Bei mir läuft's. Und vielleicht geht's dir wie, war das David, der Psalm 73 geschrieben hat, der denkt, Mensch, ich lebe in Gottesfurcht, ich beachte Gottes Gebote und ich habe jetzt hier echt gerade Krisen und Herausforderungen und meinen Feinden, die gottlos leben, denen geht's gut. Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, lohnt sich das überhaupt, Jesus nachzufolgen? Warum kann ich nicht leben wie die anderen? Das macht doch scheinbar viel mehr Spaß und irgendwie scheint doch gar nicht so dramatisch zu sein. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich, das ist nicht so. Die Bibel hat recht. Vor kurzem ist ein Mann gestorben, der, ja, das ist, will jetzt noch nichts zu sehr preisgeben, ihr kennt den alle nicht, aber den habe ich mal beneidet. Dem ging es wirtschaftlich super, super gut. Ihm und seiner Familie. Und Haushälterin und es war so, alles war möglich, wisst ihr? Aber er hat sein Geld auf unlautere Weise verdient, mit kriminellen Geschäften. Er war auch mehrfach im Gefängnis und er hat mehrere Familien hervorgebracht, ihr wisst ja. Und am Ende ist er aufgrund verschiedener Umstände, war auch von zerbrochenen Beziehungen ganz alleine, sehr, sehr elend gestorben. Und das hat mich total traurig gemacht. Und ich dachte, irgendwie seine Geschichte. Es gab auch einen Punkt in seinem Leben, wo er in einer Krise Gott begegnet ist und wo wir auch ein Stück weit Begleitung sein durften. Und ich weiß nicht, ich habe jemanden gefragt, der ihn gut kannte. Und ich habe gefragt, was denkst du, wo ist er? Und die Frau sagte zu mir, ich fürchte, wir sehen ihn nicht wieder. Was nützt es dir? Was nützt dir das ganze Tolle am Anfang? Und wisst ihr, wo das ist? Das ist das Ahrtal. Alles ist gut, die Sonne scheint, das Leben ist wunderbar. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute im Ahrtal schlechte Häuser gibt. Versteht ihr? Es ist einfach nur eine Krücke, um ein Bild zu finden. Und es mag so sein, dass ein Großteil deines Lebenswegs alles läuft, auch ohne Jesus, scheinbar. Aber vielleicht kommt der Tag, den ich dir und mir und dir und uns allen nicht wünsche, wo alles in Trümmern liegt, wo Dinge passieren, die einfach Dinge kaputt hauen. Muss nicht äußerlich wirtschaftlich sein, kann im Herzen sein, wie auch immer. Spätestens in der Ewigkeit ist es dann mit dem schönen Leben auf Sand vorbei. Es ist eine Illusion, dass alles egal ist, wie wir leben. Es ist nicht egal. Nicht für die Ewigkeit, und das ist der wichtigste Punkt, aber auch nicht für jetzt. Ich habe mich gefragt, was Sand ist. Sand ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein mit einer Korngröße von 0,063 bis 2 mm. Habt ihr das aufgeschrieben? Ja, egal. Der erste Sand der Erdgeschichte entstand aus magmatischen, metamorphen Gesteinen. Frag mich nicht, was das ist. Die durch physikalische Verwitterung in kleinere Blöcke oder bedingt durch chemische Verwitterung entsprechend anfälliger Gesteinsbestandteile direkt in einzelne Mineralkörner zerfielen. Es gibt aber auch Muschelsand und Korallensand. Also in meiner vereinfachten Darstellung sind Sandkörner Fragmente von Steinen. Das heißt, der Fels von gestern kann der Sand von morgen sein. Versteht ihr? Und was ich beobachte, was eine Versuchung uns erst schon immer war, aber auch für uns besonders, wo wir so viel Bücher und YouTube und Internet. Es besteht eine Gefahr, dass wir Wort Gottes aus dem Zusammenhang reißen. Dass wir Bibelstellen bekennen und proklamieren, die uns gut gefallen, aber andere Bibelstellen, die uns herausfordern, wegschieben. Diese Papierfetzen, die ich euch in das Bild reingemacht habe, die sollen es darstellen. Fragmente. Wir werden zu Bibelkritikern. Vielleicht sagst du, nein, nein, ich bin doch kein Bibelkritiker. Vielleicht nicht einer nach der in Deutschland geborenen historisch-kritischen theologischen Methode. Aber vielleicht einer, der durch seine Gefühle die Bibel filtert. Durch seine Voreinstellungen und Vorurteile. Durch seine Erwartungen und durch die Ausnahmen. Christen sind Spezialisten in Ausnahmen. Ich versuche, es gelingt mir nicht immer, ich erzähle euch auch ein paar Beispiele, wo ich wirklich gekämpft habe mit dem Wort, zu sagen, ja, Römer 13, ich war, ja, Iris ist ja gut, Iris. Aber wenn die doch. Was dann kommt, sind Spekulationen und Mutmaßungen und Unterstellungen vielfach. Ich weiß vieles nicht. Solange die mir nicht befehlen, ich muss homosexuell leben oder, versteht ihr, solange ich nicht klare Sachen gegen das Wort habe, bete ich für die und versuche möglichst wenig zu sagen, wie nicht zufrieden ich doch manchmal bin mit den Entscheidungen, die sie treffen. Ja, der Zehnte. Das war ein Punkt, an dem habe ich auch gekämpft, aber nicht für mich, sondern aus Menschenfurcht, weil ich wusste, es gibt Christen, die finden den doof. Robert Morris hat mal gesagt, das Merkwürdigste, was ein Mensch jemals zu ihm gesagt hat, war, ich glaube an den Zehnten, ich gebe ihn nur nicht. Und dann sagte er, das, was du gesagt hast, ist gelogen. Sagt er, doch, doch, ich glaube daran, aber ich mach's nicht. Und dann hat er gesagt, wenn du es nicht machst, ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du es nicht glaubst. Weil Glaube ohne Werke ist tot. So, das ist wie mit dem Beispiel aus meiner letzten Predigt beim Homecoming mit der Schubkarre, dem Typ, der das Drahtseil gespannt hat auf den Hochhäusern da, zwischen den Hochhäusern, und der gesagt hat, glaubst du, ich kann da drüber fahren, ohne runterzufahren? Ja, ja, dann steig in die Schubkarre. Also, wie weit geht unser Vertrauen wirklich? Aber die gleichen Christen würden, wenn nachts im Schlafzimmer ein helles gleißendes Licht erscheint, Jesus aus dem Licht hervortritt, mit weißem Gewand, Goldgürtel unter der Brust, Augen wie Feuer, und ihnen sagen würde, gib den Zehnten, die würden es machen. Mindestens einen Monat lang. Also das verstehe ich nicht. Das Wort Gottes, wenn ich etwas finde, was das Wort Gottes mir sagt, will ich das ernst nehmen. Ganz, ganz ernst. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Arm abhacken und Auge ausreißen habe ich auch nicht gemacht. Aber 98% von dem, was Gott da so sagt, ist einfach das, was er auch meint. Und seine Meinung ändert sich nicht. Und wir tun gut daran, in Gottesfurcht das einfach ernst zu nehmen, was die Bibel uns sagt. Ich erzähle euch mal, wo ich bibelkritisch unterwegs war. Das eine habe ich euch erzählt. 1. Timotheus 3, da steht, wer ein Aufseheramt begehrt, begehrt etwas Gutes. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der Gemeindekrise, wo mich das alles total angekotzt hat und ich gedacht habe, warum in aller Welt bin ich nicht in meinem normalen Beruf geblieben? Warum tue ich mir das an? Macht euren Scheiß alleine, ich bin dann mal weg. Also das war so eine Phase. Und Gott hat mich am Schlawittchen gepackt und hat mich in die Buße geführt und hat gesagt, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Dass du einen Auftrag hast, Wort Gottes zu predigen, mit Gemeinde zu bauen, das ist ein Privileg, ein Vorrecht und eine wunderschöne Aufgabe. Sag gefälligst das, was die Bibel sagt und nicht, was deine Gefühle dir sagen. Nur weil du enttäuscht bist von Menschen, nur weil dir mal einer auf den Fuß getreten hat oder dir eine hässliche E-Mail geschrieben hat, musst du jetzt nicht zusammenbrechen. Bin kurz zusammengebrochen, bin dann irgendwann wieder aufgestanden, da bin ich ja immer noch, ihr seht mich ja. Das waren so Sachen. Unterordnung in der Ehe. Der Bernd und ich, wir waren super, dem anderen die gegenteilige Bibelstelle zu predigen. Er sagte zu mir, unterordne dich. Ich sagte zu ihm, stirb für mich. So. Easy. Irgendwann haben wir dann verstanden, dass er die Passage für den Mann für sich lesen sollte und ich die Passage für die Frau für mich. Da haben wir das so ein bisschen, versteht ihr das? Ja. Sprüche, das ist jetzt mein letztes Beispiel, da muss ich schon furchtbar Gas geben, wir haben ja noch Abendmahl vor uns und ich will euch noch zu einem Aufruf ermutigen. In den Sprüchen steht, gib dich nicht damit ab, einen Spötter zurechtzuweisen. Das ist Sprüche 9, Vers 8. Er wird dich nur dafür hassen. Belehre aber den Weisen und er wird dich lieben. Weise zu sein, wie die Bibel es sagt, hat nichts mit Intelligenz, Doktortiteln, Abitur, Abschlüssen, Zertifikaten oder sowas zu tun. Null. Absolut null. Kannst du verbrennen. Also es ist toll, ich predige jetzt nicht gegen Bildung, aber weise zu sein bedeutet, das sagt dieser Vers jetzt aus, belehrbar zu sein. Da steckt noch viel mehr drin, aber wir bleiben mal nur bei dem Punkt, belehrbar zu sein. Etwas, was ich einen Großteil meines Lebens nicht war, Bernd ist mein Zeuge, ich war nicht belehrbar. Und bin es manchmal heute auch noch nicht und stocke und kämpfe mit meinem, aber ich weiß doch, wie es geht und ich weiß es besser und ist das wirklich so? Aber ich habe vor, ich weiß es nicht mehr, ist es 15 oder 20 Jahre her, mit diesem Bibelvers und Gott eine Entscheidung getroffen. Ich habe zu Gott gesagt, ich will kein Spötter sein. Ich will nicht angepisst sein, wenn mich jemand korrigiert. Ja, ich darf hinterfragen, ob der recht hat und kann dann ganz entspannt damit umgehen. Wenn es stimmt, kann ich was ändern. Wenn ich denke, es stimmt nicht, dann kann ich sagen, okay, das ist deine Meinung. Vielen Dank, dass du sie mir mitgeteilt hast. Aber ich will nicht bei allem alles persönlich nehmen. Gelingt mir das? Frag meine Kinder. Nein. Aber ich will es und ich arbeite daran. Und ich kriege Feedback davon. Bis zum Kleinsten. Die sagen mir das dann auch. So, und das ist super. Okay. Ja, ich springe jetzt mal weiter. Gucken uns nochmal das hässliche Haus an. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist ein stabiles Leben, ein stabiles Haus. Was haben beide Bauherren noch gemeinsam? Den Traum vom Haus, das Wort gehört. Was ist beiden noch passiert in dem Gleichnis? Erinnert ihr euch an den Text? Der Sturm kam, ganz genau. Das heißt, auch als Christ bist du nicht vor Stürmen gefeit. Aber wie du daraus hervorgehst, das macht den Unterschied. Vielleicht sitzt du auch mal zitternd in deinem Haus auf Felsen und denkst, oh Mann, die Läden klappern, es, da draußen tobt der Bär, ich weiß nicht. Oh, das fühlt sich gerade nicht gut an. Aber am Ende wirst du bewahrt herausgehen. Unsere Fundamente sind so, so wichtig. Bekenntnis ohne Gehorsam ist wertlos. Hören und tun, das ist eben der Unterschied. Das, was man sieht, ist nicht so wichtig wie das, was man nicht sieht. Es geht um Geologie, Baugrundbeschaffenheit, Tiefbau, Statik und Stabilität. Es gibt den Gebäudebau oberhalb des Erdreichs, Hochbau genannt, und den Tiefbau, wovon man das abgrenzt. Der umfasst zum Beispiel unterirdische Strukturen wie Keller, Kanäle, aber auch Straßen und Fundamente. Und Jesus ruft uns quasi zu, Marius, guck dich jetzt mal einfach an, der Tiefbau ist wichtiger. Sagst Amen, oder? Ja, Tiefbau ist wichtiger. Und Fundamente sind existenziell. Ich erinnere mich an einen Mann, der hat auch mal Einweihung gefeiert in seinem Haus und er hat in sein Fundament eine Bibel einbetoniert. Manch einer wird vielleicht sich denken, wenn du lange dabei bist, weißt du vielleicht, an wen ich denke. Und das war irgendwie ein cooles Symbol. Und es geht jetzt auch gar nicht um diesen speziellen Mann. Aber auch die Bibel im Fundament, wenn du es nachmachst, nützt dir nichts, wenn du nicht nachher lebst, wenn du nicht noch ein Exemplar hast, was du noch liest, ne, so obendrauf, und dich danach richtest. Hören ist super. Tun, das ist übrigens ein Drechsler. Stand im Internet bei dem Foto. Ne? Das ist ein Drechsler. Und der letzte Gedanke, dann gebe ich Gas zum Schluss. Der Fels ist eine Hommage an alle brasilianischen Freunde, die Christusstatue aus Rio. Ich habe sie nie in echt gesehen, aber das Bild bewundert. Der Fels ist eine Person. Das ist auch ein Punkt, wo viele Christen scheitern. Du könntest jetzt aus dem Gottesdienst rausgehen nach Punkt 1 und 2 und dir eine Liste machen. Okay, Sex nur in der Ehe, immer nett sein, immer vergeben. Du kannst dir eine Liste von Do's und Don'ts machen. Da könntest du aber auch bei den Moslems gut mitfahren. Die haben auch relativ strikte Regeln oder in irgendeiner anderen Religion. Aber das alleine ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist die Beziehung zum Felsen, die Beziehung zu Jesus Christus. Ah, nee, das war zu schnell. Es gibt ganz, ganz viele tolle Bibelstellen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wo Gott als Fels beschrieben wird. Und das ist der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Der Fels ist eine Person, nicht The Rock, der nicht, der andere Schauspielerfels da, sondern Jesus Christus. Das ist unser Fels. Er ging mit ihnen um, das ist aus dem Lied des Mose, 5. Mose 32, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Er scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So ist unser Gott. Er fordert dich heraus, aber er lässt dich nicht alleine in der Herausforderung. Darum sagt der Herr, der mächtige Gott, auf dem Zionsberg habe ich ein festes Fundament gelegt, einen harten und kostbaren Eckstein, der allen Anstürmen standhält. Auf ihm steht, wer dem Herrn vertraut, weicht nicht von der Stelle. Das ist auch ein Bild, was ich gemacht habe. Das ist die Klippe über der Stadt Nazareth, von der sie Jesus runterschubsen wollten. Erinnert ihr euch an die Bibelstelle? Da haben wir gestanden und ja, es gibt Leute, die stoßen sich an ihm, die lehnen ihn ab. Und eben die anderen. Im Alten Testament finden wir dieses, dass Mose Wasser aus dem Fels geholt hat. Und in 1. Korinther 10 sagt uns Paulus, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der Christus war. Gott ist unser Fels. Und diese Aussage habe ich gefunden und habe gar nicht so viel Zeit investiert, das zu recherchieren, in Josefs Segen. Jakob hat ja seinen Söhnen die Hände aufgelegt auf dem Sterbebett und hat sie gesegnet. Und zu Josef hat er gesagt, er soll da sein, wo der Hirte, der Fels Israels ist, der Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen. Dann wiederum im Lied des Mose, da hat Mose gesagt, er ist der Fels, Gott. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind gerecht. Yes, ein Gott, der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Die Hannah, die kinderlos war, die hatte eher ein Kind weniger als eins zu viel, dann, also sie hatte gar keins, sie war traurig, sie hat gebetet. Gott hat ihr Gebet dann erhört und als sie betete im Tempel, erinnert euch an die Geschichte, Eli hat gedacht, sie ist betrunken, weil sie so leise gebetet hat und niemand ist heilig wie der Herr, hat sie gesagt. Es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. In vielen Psalmen von David und auch in 2. Samuel 22 finden wir, dass das David sagt, der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Jesaja sagt das, gibt es einen Gott außer mir, also wörtliche Rede Gottes im Buch Jesaja 44,8, gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen. Habakuk, er betet und er spricht Gott an, o Fels, nennt er ihn. Im Neuen Testament, im Paulusbrief an die Römer, im 1. Petrusbrief und dann in besonders vollkommener Form finde ich im Psalm 62. Da schreibt David, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und zu guter Letzt hat auch Jesus wiederum auf der anderen Seite als Bauherr und Baumeister auch etwas gesagt. Wer kommt drauf? Er hat gesagt, er will auch was bauen. Er will die Gemeinde bauen. Auf was? Auf den Fels, der nicht, wir sind zwar in Lübeck und haben einen tollen Dom, der Papst ist und auch nicht Petrus, sondern die Beziehung zum Vater und die Offenbarung, die der Vater Petrus geschenkt hat, nämlich zu sagen, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Darauf baut sich seine Gemeinde und darauf baut Jesus sie auf. Und das habe ich euch auch nochmal als Text mitgebracht. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, wird dem Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird dem Himmel gelöst sein. Und noch ein, das ist die letzte Bibelstelle. Mega coole Übersetzung, The Message. Ich lese es auf Deutsch und ich erkläre es euch dann, lese es auf Englisch, erkläre es aufs Deutsch. This is the rock on which I will put together my church. Das ist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde zusammenbringe. A church so expansive with energy. Eine Gemeinde so voll mit Energie und Kraft. That not even the gates of hell will be able to keep it out. Dass nicht mal die Pforten der Hölle sie aufhalten können. And that's not all. Der Teufel hat versucht, uns aus Limburg fernzuhalten. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war ziemlich heftig, als wir hier aufgeschlagen sind. Wenn du nicht dabei warst, frag mal die länger dabei sind. Das andere Wort sage ich ja jetzt nicht mehr, Thomas. Ja, aber er konnte uns nicht aufhalten. And that's not all. Es geht noch weiter, es gibt noch mehr. You will have complete and free access to God's kingdom. Ihr werdet vollständigen, freien Zugang zum Königreich Gottes haben. Keys to open any and every door. Du hast Schlüssel, jede Tür zu öffnen.
No more barriers between heaven and earth. Keine Blockaden, keine Barrieren mehr zwischen Himmel und Erde. Earth and heaven. Himmel und Erde, Erde und Himmel. A yes on earth is a yes in, is yes in heaven. Ein Ja auf der Erde ist ein Ja in der geistlichen Welt im Himmel. And a no on earth is a no in heaven. Ein Nein auf der Erde ist ein Nein im Himmel. Das ist eine starke Aussage. Und am Anfang haben wir gelesen, der sein Haus auf Sand baut, ist ein Dummkopf. Ich will viel sein, aber kein Dummkopf. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, mit Gott, ohne Gott, in der Lauheit. Ich lade euch ein, einen Schritt zu machen auf den Felsen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, lieber Björn. Genau. Ich habe euch eine Tapete mitgebracht, nicht zum Renovieren. Ich habe was gesucht, was so ein bisschen felsig aussieht. War nicht ganz so einfach, aber das erschien mir am felsähnlichsten. Und ich möchte euch einladen, darf das Lobpreisteam bitten, mich zu unterstützen. Die haben uns Psalm 62 als Lied extra mitgebracht. 10,05 Meter, sind die da schon zu Ende? Guck mal da. Also ich möchte euch einladen, während wir das Lied singen und bekennen, einfach nach vorne zu kommen und euch für einen Moment auf diese Tapete, auf diesen Felsen zu stellen und zu Gott zu sagen, auf dich will ich bauen. In jedem Lebensbereich, in jeder Lebenslage, grundsätzlich oder auch vielleicht in einem ganz bestimmten Punkt, den der Heilige Geist dich angesprochen hat. Ich möchte dich ganz kurz segnen. Das ist auch ein Impuls, den ich hatte. Ich habe mit Gott ein bisschen gehadert, weil ich dachte, da ist so viel das Zeitfenster. Wo komme ich da? Aber Gott hat gesagt, ist egal. Du legst jedem die Hände auf, weil Römer 1, da steht, ich soll euch geistliche Gnadengaben mitteilen. Das wird irgendwas kommen. Das ist der Glaube, den ich habe, wenn du da stehst und ich dich kurz berühre. Ich werde nicht mit dir reden. Ich werde dich nichts fragen. Ich werde einfach nur kurz in Sprachen beten, dich berühren und an dir vorbeigehen. Wenn du das Gebet bekommen hast und es noch mehr Menschen geben könnte, vielleicht, die auf die Tapete wollen, Tapetenwechsel, dann mach doch Platz und geh wieder zurück und sei vor Gott und sing das Lied weiter mit, okay? Habt ihr das verstanden? So lade ich euch ein, zu stehen, dass die Menschen, wenn es welche gibt, die raustreten wollen, einfach nach vorne kommen können.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.